Musik und an den, am Chor vorne. Es ist ein besonderer Sonntag, der dritte Bibelkurssonntag im Sommer 2017. Und wir grüßen einander zuerst mit einem Loblied. Wir sind vorher gemeinsam auf das Lied 241 gekommen. Damit fangen wir heute an. Und grüßen vor allem die, die schon einmal im Bibelkurs waren und jetzt wieder da sind, die zum ersten Mal im Bibelkurs sind und besonders die, die zum allerersten Mal hier auf dem Gelände sind. Herzlich willkommen. Nummer 241 in Ihrem Buch ist unser erstes Lied. Wenn der Bibelkurs beginnt, holen wir immer gern ein Zitat hervor. Das geht so: Sich neu klar werden, was unser eigentlicher Sendungsauftrag ist. Es geht nicht in erster Linie um Augenblicksinitiativen oder Aktionen und Aktionchen, vielmehr darum, die Zielsetzung wieder klar zu definieren, neu vor Augen stellen. Wozu sind wir berufen? Worin besteht unser Selbstverständnis? Zuerst die Grundlagen klären, die biblischen Grundlagen unseres Lebens, unserer Arbeit. Diese biblische Grundlagenarbeit bedenken, und sie beginnt mit persönlichem Bibelstudium und Gebet. Solch eine Grundlagenarbeit ist der Bibelkurs, und solch eine Grundlagenarbeit tut Kurt Schneck unglaublich viele Jahre. Viele haben ihn schon in den 80er Jahren kennengelernt auf Schloss Klaus, dann in der Jugendarbeit als Referent, auf Reisen, Israel-Reisen, bei offenen Abenden, im Rundfunk. Und wir danken Ihnen, Herr Schneck, dass Sie die weite Reise von Ihrer schönen Adresse in Kärnten verlassen haben und die Zeit hier für uns vorbereitet haben, für heute und für die nächsten Tage. Wir freuen uns auf die Bibelarbeit heute. Und der Chor grüßt uns jetzt noch mit einem Lied und dann ist Zeit für die Bibelarbeit.
Was ist? Grüß Gott euch allen und ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Es ist immer ein schönes, großes Vorrecht. Man wird hier außerdem ausgesprochen liebevoll umsorgt und umhegt, sodass meine Frau sich keine Sorgen machen muss, ob ich hier auch gut betreut bin. Sie kennt das ja von früher, sie war auch einmal in Eidlingen. Von ihr soll ich auch lieb grüßen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass meine Frau vereinsamt auf der Burg in Kärnten in Sternberg zurückgeblieben ist. Wir haben das Haus voll bis unter das Dach mit Gästen und Freunden und Familie. Es wird ihr bestimmt nicht langweilig. Sie schickt mich dann auch immer auf Reisen gelegentlich. Denn wenn ich gar nichts zu tun habe, werde ich nur lästig. Ich habe das Thema für die Bibelarbeit heute Nachmittag aus dem Epheserbrief genommen, um gleich ein bisschen etwas vorweg zu sagen, vielleicht auch ein kleiner Werbespruch, mal sehen, da wir in dieser Woche mit diesem Thema uns beschäftigen werden, die Kapitel 4 bis 6 im Epheserbrief. Und da möchte ich über die ersten paar Verse in diesem vierten Kapitel etwas sagen, unter der Überschrift unsere Berufung würdig leben. Und so mahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Sanftmut, Demut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Herr Jesus Christus, wir möchten dir jetzt unter diesem Wort begegnen. Vertrauen darauf, dass du etwas zu sagen hast, dass unsere Berufung in dieser Welt anspricht, dass wir vielleicht ein Stück besser und vertieft und erneut erkennen, wozu wir eigentlich da sind, warum es uns gibt als Christen, was du mit uns in dieser Welt anstellen und erreichen möchtest. Und so bitten wir dich jetzt zum Segen, zum Reden und zum Hören. Amen. Erstens sagt Paulus, ich, er betont das direkt, der Gefangene des Herrn oder der Gefangene im Herrn. Übrigens, von dieser Betonung scheint mir eine Verfasserschaft des Paulus vom Epheserbrief ziemlich sicher, denn es wäre einigermaßen unverfroren, wenn ein anderer etwas behaupten würde, das er selber gar nicht durchgemacht hat. Auf den ersten Blick heißt das Gefangene im Herrn natürlich, dass Paulus wieder einmal gesiebte Luft atmet. Die Treue zum Evangelium hat ihn hinter Gitter gebracht, vielleicht war es auch nur ein verbesserter Hausarrest, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls, er sitzt ein um Jesu Willen und er ist um Jesu Willen in Gefangenschaft. Das heißt aber mehr, egal wo ich gerade bin, egal was gerade meine Situation ist, ich bin immer im Herrn. Ich bin frei, ich bin es im Herrn. Ich bin in Gefangenschaft, ich bin es im Herrn. Dieser Herr ist die bestimmende Größe meines Lebens und so gilt, bin ich im Herrn, dann ist der Herr immer auch in allem, wo ich bin und was ich bin. Bin ich in ihm, ist er in allem, wo ich bin und was ich bin. Und was mich dann bestimmt, ist nicht die Situation, sondern seine Gegenwart. Also ich bin der Gefangene des oder dieses Herrn, ich bin sein Gebundener. Es ist seine Art auch zu sagen, ich bin in Ketten der Liebe an diesen Herrn gebunden, ich bin ganz unter seiner guten Gewalt und Macht, völlig an ihn übergeben, nicht nur als sein Knecht, aber er hat jetzt Macht über mich und er verwirklicht sich in meinem Leben durch alles. Und er verwirklicht in meinem Leben nur noch das, was ihm entspricht, Jesus. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, heißt es. Ein anderer bestimmt über mich und der hat jetzt in meinem Leben das Heft in der Hand. Ich bin von ihm völlig mit Beschlag belegt. Alles, was sonst in meinem Leben an Einflüssen da ist und immer noch bestimmend wirken möchte, es muss jetzt zurücktreten, untergeordnet werden dem, der mein Leben bestimmt. Das heißt, das ein Gebundener im Herrn zu sein. Die Einflüsse, die Prägungen, die Kultur, die Mentalität, alles, wo ich herkomme, alles, was bestimmend ist, es muss zurücktreten, wird ihm untergeordnet, wird von ihm auch umgestaltet. Alles, was ich bin, von Natur und von Kultur, das hat nicht mehr das letzte Wort in meinem Leben. Es ist zwar immer noch da, er hebt auch gelegentlich seine Stimme, möchte sich durchsetzen und ist doch unter diesen Herrn getan. Ich bin nicht mehr der Gefangene meiner Geschichte. Ich bin nicht mehr der Gefangene meiner Prägung. Ich bin nicht der Sklave meiner Persönlichkeitsstruktur, meiner Muster, meiner Neigungen, meiner Kultur und Mentalität. Ich bin ein Gefangener im Herrn, bin unter seiner Macht und er wirkt prägend, formend, gestaltend in dieses mein Leben hinein. in Christus, in diesem Herrn, ist es dann auch möglich, das Menschenmögliche zu überschreiten und zu überwinden. Ich, der Gefangene im Herrn, ihm übergeben, in Ketten der Liebe an ihn gebunden, sodass er prägt und gestaltet. Zweitens, ich ermahne euch, und ich sehe in diesem Wort Parakaleo immer das Doppelte, die Ermahnung und die Ermutigung. Ermahnung, weil es um eine ganz große und ernste Sache geht. Es steht unglaublich viel auf dem Spiel. Es geht nämlich darum, dass das, was Paulus in den ersten drei Kapiteln entfaltet hat, dass das in Leben übergeht. Er hat die größten Dinge besprochen, die überhaupt denkbar sind. Diesen Ratschluss, den Gott von Ewigkeit an hatte, dass er aus Menschen etwas ganz Besonderes machen würde. Und es wünschte sich, dass das Größte sich im Kleinsten bewährt und dass das Himmlische sich im Irdischen auswirkt. Darum Ermahnung. Überseht das nicht. Vergesst nicht, wozu ihr berufen seid. Seht zu und sorgt dafür, dass das jetzt in eurem Leben Wirklichkeit und Gestalt wird. Das Größte, die himmlischen Dinge, sollen sich im Kleinsten in eurem irdischen Leben verwirklichen. Aber dann ist es auch Ermutigung. Und Ermutigung bedeutet, es ist möglich. Er ruft es ihnen förmlich zu, dass er sagt, was jetzt in Christus gegeben ist und was dadurch in eurem Leben möglich ist, was da in euer Leben eingetreten ist. Als Christus gekommen ist, da hat er andere Ziele und auch andere Möglichkeiten mitgebracht. Ermutigung ist ganz konkret, das heißt nicht nur nett sagen, nur Mut. Ermutigung ist möglich, weil Jesus das möglich gemacht hat. Ermutigung heißt, jemanden vor Augen führen, was in Christus möglich ist und ihn daran erinnern und anspornen und das jetzt auszuleben. Darum hat er diesen anderen starken Abschnitt vorher gehabt und ich lese uns den gern noch einmal, denn das ist das eigentlich unverzichtbare Scharnier zwischen den ersten drei Kapiteln und den zweiten drei Kapiteln. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen und dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle und dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese es noch einmal, um die Betonung herauszustreichen. Dass er uns Kraft gebe, sagt Paulus. Das heißt Leben aus der Kraft eines anderen. Und diese Kraft, sagt er, die ist reichlich vorhanden. Und wir können stark werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Das heißt, so gekräftigt werden, dass Seele und der gegenwärtige Geist zusammenwirken. Und wir haben eine Wohngemeinschaft mit Christus. Da ist jemand eingezogen bei mir und der reproduziert jetzt in mir sein Wesen, seinen Charakter und lebt nun seine Art durch mich aus. Und wir sind erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Das heißt, Gott entlässt alles in unser Leben hinein und hält nichts zurück. Und wir ehren ihn, indem wir nehmen, was er zu geben hat. Nein, Gott will von uns nicht bedient werden. Er wird geehrt, wenn wir ihn ausplündern. Und Gott liebt die, die von ihm den Hals nicht voll genug kriegen können. Gott wird geehrt, indem wir nehmen, was er überreich anbietet. Und dann sagt er es noch einmal, nach der Kraft, die in uns wirkt, damit wir es ja nicht vergessen. Vergessen wir diese Wirklichkeiten, werden wir müde und kraftlos. Denn nach den Vorstellungen Gottes zu leben, ohne seine Kraft zu haben, das ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Und Gesetz ist nicht nur das, wo wir bestimmte Vorschriften hochhalten oder wo wir eigene Regeln aufstellen. Gesetz ist vor allem das, wenn ich jemandem die Forderungen Gottes verkündige, ohne ihn an die Kraft zu erinnern, die ihm dabei gegeben ist. Leben wir ohne diese Kraft, dann basteln wir uns eine Heiligkeit nach eigenen Möglichkeiten und Vorstellungen und eigenen Kräften. Mit Christus in dir hast du einen Mitbewohner, der einen ganzen Sack voll mitgebracht hat. Christus in dir, das heißt, du hast andere Vorstellungen. Und was er unter Liebe versteht, ist auf etwas ganz anderes, als wir uns darüber ausgemacht haben. Du hast andere Kräfte, es ist die Kraft zu einem anderen Leben, dass er da ist. Eine Unbegrenztheit kommt hier hinein, denn wenn er da ist, bringt er alles mit. Und es steht dir ein unbegrenztes Maß an Fähigkeiten und Möglichkeiten zu Demut, zu Sanftmut, zu Geduld, zu Frieden, zu Einheit, zu all dem steht dir das zur Verfügung. Er will nur darum immer wieder gebeten werden. Er möchte nur, dass wir es endlich zulassen, dass er auslebt, was er in uns ist. Und alles, was man dann nennen kann, das hat beschreibenden Charakter. So schaut es aus, wenn der lebendige Gott, der Herr Jesus Christus, mit seinen Kräften in dir wirkt. Und so kannst du leben, und so sollst du leben, und so wirst du leben. Nicht aus deinen Möglichkeiten, aber du bist nicht allein. Das ist die Ermahnung, dass das Größte im Kleinsten sich verwirklicht. Das Himmlische ins Irdische hereinkommt. Und es ist die Ermutigung, du bist dabei nicht allein gelassen, sondern er ist da und hat einen Sack voll Möglichkeiten mitgebracht. Und alles, wo du sagst, das habe ich nicht, sagt er, ist kein Problem, ich habe genug davon. Überall, wo du sagst, das kann ich nicht, sagt er, ich kann. Und ich kann es in dir und durch dich. Ermahnung und Ermutigung zu einem anderen Leben, denn es ist möglich und es geht weit über das Menschenmögliche hinaus. Das sagt dieser Gefangene in Christus, denn er hat es selbst erfahren. Drittens, würdig leben der Berufung, mit der ihr berufen seid. Das wäre jetzt Inhalt und Umfang unserer Berufung. Und damit kommt natürlich die entscheidende Frage, was ist denn das Wesen dieser Berufung? Und da muss man wirklich tief Luft holen, denn wenn wir ganz genau hinschauen, übersteigt diese Berufung alles, was wir uns zunächst vorstellen. Schon im ersten Kapitel hat Paulus dreimal eine Formulierung in der Art drinnen, dass wir etwas sein sollen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist Epheser 1, die Verse 6, 12 und 14. Und das bedeutet überhaupt nichts anderes als unser ganzes Dasein, unsere ganze Existenz als Einzelne und gemeinsam soll ihn ausdrücken, ihn loben, ihn verherrlichen, ihn vor den Augen der Welt klar machen, soll ihn zur Darstellung bringen. An dem, was wir sind, soll er erkannt werden. Ich weiß nicht, wie der ein oder andere heute aufgestanden ist. Manche haben ihre erste Glaubenskrise, wenn sie morgens vor den Spiegel treten und die bange Frage stellen: Gott, wie kannst du das zulassen? Er sagt: Mach dich mal zurecht, dann reden wir weiter. Aber eines soll jeder wissen: Was sich heute Morgen da aus den Laken gewälzt hat, das war keine Katastrophe. Was da aufgestanden ist, das ist das Gewand, das er heute trägt. Was sich da vor den Spiegel stellt und versucht mühsam ein Lächeln zusammenzubringen, das ist das Gesicht, das er heute in dieser Welt hat. Das sind die Augen, durch die er heute diese Welt anschaut, die Hände, durch die er dient, Beine, durch die er sich bewegt. Du bist nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung Jesu in dieser Welt. Und du sollst und darfst etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist deine Berufung. So hat er das gemeint. Und wenn man dann fragt, was heißt denn das, etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit? Nun ganz einfach, wer dich sieht, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Jetzt habt ihr den Salat, gell? Gesundheit, Schönheit, Weisheit, je nachdem, was du brauchst. Was ist also unsere Berufung als Einzelne und als Gemeinde? Nun, nichts anderes als die Wirklichkeit erfassen, die Gott gemeint hat. Wenn er sie mit ihr anspricht, dann bedeutet das, er wendet sich als die Gemeinde als Ganzes an die Christen. Es geht hier bei Berufung nicht um individuelle Berufung zu einem Dienst oder in ein Amt. Es geht auch nicht nur um die Berufung oder die Einladung zum Heil. Beziehungsweise man muss ganz genau sagen, was mit Heil gemeint ist. Es geht sicher nicht nur um eine Berufung dazu, errettet zu werden, um dann in den Himmel zu kommen, sondern es geht um der Gemeinde in unserem Leben, um nichts anderes als die Darstellung Gottes in dieser Welt. Und dann trete ich einen Schritt zurück und frage: Gott, wie ist denn das dann bei dir? Nun, Gemeinde soll nichts anderes sein als die irdische Darstellung der himmlischen Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Ich werde nicht Trinität erklären, schon gar nicht in 2 Minuten, aber es gibt Einheit und Gemeinschaft innerhalb der Trinität. Es sind drei. Nicht ein Einzelner. Es sind drei, die eins sind, die sich einig sind. Und das bestimmende Moment ist Liebe. Liebe hat immer ein Gegenüber. Gott ist kein alleinsamer Gott. Gott ist immer schon Gott in Gemeinschaft. Und wenn du dich fragst, was hinter allem steht, was so die Hintergrundstrahlung des Universums genannt werden könnte, es ist Liebe. Ehe Gott Schöpfer wurde, ehe er Erhalter wurde, ehe er Gesetzgeber wurde, Richter wurde, Retter wurde, Vollender aller Dinge, vor all dem war er immer schon ein Liebender. Und die Herrlichkeit, die wir abbilden sollen, ist die Schönheit einer ungetrübten Beziehung, einer Liebe ohne Makel. Da ist nichts im Wesen Gottes an Arroganz oder Bosheit oder Gewalttätigkeit. Da ist Aufmerksamkeit, Respekt, liebevolle Zuwendung, Freude aneinander, Harmonie und Übereinstimmung, kein Streit, kein Zank. Mensch, das war der griechische Götterhimmel im Vergleich dazu für ein Gedöns. Immer nur Zoff und Streit und Zank und Krieg und Intrige und Eifersucht. Lest mal den Trojanischen Krieg. Gott sagt nein. Die himmlische Wirklichkeit, das ist ein Vater, ein Sohn und der Geist, einander in Liebe zugetan. Einheit, Gemeinschaft mit allen wunderschönen Facetten. Und in Christus kommt diese Wirklichkeit dann unverkürzt und unverfälscht in diese Welt. Denn Jesus ist selbst die irdische und irdene Fleisch gewordene Präsenz des Himmels auf Erden und hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er dieses ganz besondere Verhältnis zum Vater hat. Er war die Auslegung Gottes hier auf Erden, eine fleischgewordene Darstellung des Wesens des Vaters. Er war immer Ebenbild dieses Vaters, hat uns das Gesicht dieses Vaters gezeigt. Wenn du fragst, wie ist denn Gott? Wie Jesus, ganz einfach. Und die Gemeinde ist dann eine irdische Spiegelung himmlischer Wirklichkeiten. Gemeinde ist keine von Menschen gemachte, erdachte oder entwickelte Einrichtung und auch kein von Menschen gestalteter oder getragener Verein oder Vereinigung. Gemeinde ist keine menschliche Gründung, geboren aus dem menschlich verständlichen Bedürfnis nach tröstender und stärkender Gemeinschaft. Das kann alles Folge sein und wird es auch sein. Gemeinde ist auch nicht aus menschlichem Wunsch und Entschluss. Und das trägt dann auch alle denkbaren menschlichen Züge in den ganzen Zielsetzungen, Interessen, Ausrichtungen, Aktionen, Programmen, Regeln, Routinen, Abläufen und Gewohnheiten. Nein, Gemeinde ist nichts anderes als eine irdische Spiegelung himmlischer Wirklichkeit. Gemeinde gibt es, weil Gott möchte, dass sein Wesen auf Erden gezeigt wird. Und nichts anderes sollte unseren Gemeindealltag bestimmen. Und es sollte nur eine einzige nervige Frage geben in all unseren Besprechungen, in all unseren Sitzungen und Meetings. Ehrt es Christus? Genauer, würde er das auch so machen? Was wir da tun, bringt es ein Stück Himmel auf die Erde? Das wäre die Schlüsselfrage. Würde Jesus das auch so machen? Denn Gemeinde hat diese Berufung, Gott in dieser Welt darzustellen und auf Erden zu zeigen, wie es im Himmel zugeht. Gemeinde soll auf Erden zeigen, wie es im Himmel zugeht. Versteht ihr darum auch all diese Angriffe? Darum die Versuchung, die Anfechtungen des Feindes, das unablässige Bestreben des Feindes, die Braut hässlich zu machen und die Gemeinde bis aufs Blut zu peinigen, zu verfolgen. Nein, es ist nicht nur, es menschelt halt irgendwie, das ist zu kurz gedacht. Und wir geraten nicht in Zank und Streit, weil wir halt böse sind, doch auch zum Teil. Aber es steht ein höheres Interesse, ein tieferer Zweck, eine ganz andere Sache dahinter. Der Feind möchte diese Braut hässlich machen, diesen Leib zerteilen und zerspalten, diesen Tempel ruinieren, diesen Baum umhacken und dieses Volk in Einheit zerstören, zerstreuen und zersprageln. Denn wenn ihm das gelingt, dann hat er den irdischen Spiegel für das Wesen des Gottes im Himmel ruiniert. Das ist der tiefere Grund. Natürlich bedient sich der Feind an aller unserer Unzulänglichkeiten, bedient sich unserer Schwächen, bedient sich unseres Fleisches, bedient sich unserer Lebensgeschichte, bedient sich unserer verkorksten Muster. Er kann alles verwenden. Aber der Zweck ist nur der, dass die Braut hässlich wird. Der Zweck ist nur der, dass der Leib zerrissen wird. Der Zweck ist der, dass der Spiegel zerschlagen wird oder so verdreckt, dass Gott nicht mehr gesehen werden kann. Das Letzte ist nur in Andeutungen, in der Woche sprechen wir noch genauer drüber. Wenn man fragen möchte, was gehört denn dazu, würdig diese Berufung zu leben oder Qualität, die zählt, dann zählt Paulus hier vier knappe Dinge auf, es kommen noch mehr, aber er redet von Demut, von Sanftmut, Geduld und einander ertragen in Liebe. Und dann spricht er noch sehr viel über Einheit, denn die Einheit ist ein ganz starker Spiegel für die Wirklichkeit Gottes. Denn Gott ist sich eins, ist einig, Gott ist nicht zerrissen. Und er spricht dann auch sehr viel in diesem Brief über Reinheit, über Unbeflecktheit, über ein neues Wesen, ein neues Leben. Aber in all diesen vier Eigenschaften, in Demut, in Sanftmut, in Geduld und einander ertragen in Liebe, da redet er über Dinge, in denen der Himmel auf die Erde kommt. Was war denn Jesus anderes als demütig? Er war fähig, als der Größte ganz klein zu werden. Er war fähig, als ein Mensch mit Herrscherwürde ausgestattet, Gott gegenwärtig mit allen Vollmachten, war er fähig, klein zu werden und sich zu beugen, gering zu werden. So demütig, dass er seinen Jüngern die Füße waschen konnte, so demütig, dass er zu Weihnachten klein und als Kind gekommen ist. Demut, das ist die Fähigkeit eines Großen, klein zu werden. Sanftmut wäre das andere. Das ist die Fähigkeit eines Starken, schwach zu sein. Dass jemand bereit ist, nicht zurückzuschlagen. Die Fähigkeit eines Starken, sanft und zur Not auch schwach zu sein. Zu herrschen, aber nicht mit Härte, sondern mit Sanftmut. Sanftmut ist dann auch ein schönes Wort, das kommt bei Paulus an anderer Stelle mal vor, im Zusammenhang, dass man jemandem wieder zurechthilft. Sanftmut, das ist das, wo man jemanden nach einem Ausrutscher nicht bloßstellt, sondern dass man einem Menschen, dem Anfechtung und Versuchung zu stark geworden ist und der es in Sünde gefallen ist, dass man so einen Menschen zurechtbringt, ihn wieder ähnlich wie ein Arzt versorgt, ihm den gebrochenen Bruch schient und so weiter. Sanftmut. Geduld ist die Fähigkeit, schwierige Menschen zu ertragen. Es gibt zwei Worte im Griechischen, Hypomone, das ist die Fähigkeit, unter schwierigen Umständen auszuharren. Makrothymia ist die Bereitschaft, schwierige Menschen zu ertragen. Oh ja, und Jesus hat auch das vorgemacht. Seine Jünger waren schwierig. Nein, sie waren keine Elite. Sie waren nicht schlimmer als die anderen. Es war eine Zeit lang Mode, immer Petrus als den letzten Deppen dastehen zu lassen. Nee, das waren Fischer von See Genezareth, Handwerker, Berufstätige und so weiter, die aber halt auch ein bisschen kleinkariert waren, kleingläubig, eng in ihrem Horizont, sich schwer taten mit Begreifen. Und diese schwierigen und zum Teil schwachen Menschen, die hat Jesus in großer Geduld lange ertragen, hat immer wieder von vorne mit ihnen angefangen, hat sie nicht weggeschickt und ist nicht hergegangen und hat sich, nachdem sie einmal versagt hatten, zweimal versagt hatten, sich nach den nächsten vielversprechenden Modellen umzuschauen. Es gab keine anderen. Aber geduldig war mit ihnen. und hat sie in Geduld zu dem geformt, sodass man von ihnen am Ende sagen konnte, von den Aposteln und von den Jüngern sagen konnte, jetzt sind die auch zu uns gekommen, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzen. Ein tolles Zeugnis, ne? Kleine, unbedeutende Schar und am Ende sagen, jetzt sind die da. Was sind das für Leute? Was bestimmt ihr Leben? Tja, und dann bist du wieder am Anfang. Es sind lauter Gefangene im Herrn, gebundene an diesem Herrn. Und dieser Herr hat sie nicht nur zu Knechten gemacht, sondern hat sich mit ihrem Leben verbunden, sodass er ihnen alles sein konnte. Und hat in ihr Leben alle seine Kräfte der Liebe und der Möglichkeit zu lieben entlassen. Und weil sie so geworden sind, sind sie zu einer Darstellung Gottes auf Erden geworden. Und als solche Menschen in Demut, in Sanftmut, in Geduld, einander ertragend, als solche Menschen waren sie tatsächlich ein Novum, denn das hatte die Welt noch nie gesehen. Jetzt sind die auch da, die alles in Aufruhr versetzen. Ja genau, Menschen, die auf Erden den lebendigen Gott zeigen. Das ist die Berufung. Und die dürfen wir würdig leben. Aber alles, was dazu notwendig ist, bekommen wir von Christus geschenkt und bereitgestellt. Amen.
Jetzt antworten wir mit dem Chorus aus dem Lied 106 in Ihrem Buch und danken Ihnen ganz, ganz herzlich und sind froh, dass das Epheserstudium weitergeht. Kommen Sie wieder die nächste Woche um 16 Uhr nachmittags. Und wir haben, während Sie aufschlagen, wir haben noch 3 Kurzberichte vor uns von Erfahrungen mit Jesus Christus in dieser Welt. 106.
Hallo, ich bin die Mimi und ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere Grundschullehramt in Heidelberg und ich darf heute euch mein Zeugnis berichten. Im letzten Semester habe ich mir vorgenommen, eine Hausarbeit in Deutsch zu schreiben und ich wollte damit in den Semesterferien beginnen. Und ich hatte auch schon ein Thema. Aber als ich feststellte, dass es für die Hausarbeit auch einen Abgabetermin gibt, war es schon März und der Abgabetermin war am 13.03. Also hatte ich noch 2 Wochen und in der Zeit gab es auch ein Nachtreffen vom Bibelkurs 2016, also vom letzten Jahr. Und da stand ich dann vor der Entscheidung und dachte auch, dass ich da eigentlich nicht hingehe. Aber ich habe dafür gebetet und auch um eine weise Entscheidung. Und danach hatte ich auch die Gewissheit, dass ich mit meinem Verlobten, dem Benni, zu dem Nachtreffen gehen sollte. Ich bekam in meiner stillen Zeit das Wort, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also, was wir auch gerade eben gesungen haben, Lukas 12, Vers 31 steht es. Und als wir dort ankamen, hatte ich immer noch nicht viel für meine Hausarbeit geschrieben und dachte, es wäre doch besser gewesen, zu Hause zu bleiben. Aber ich bekam dann Hilfe von den beiden Chorleiterinnen, einmal der Andrea und der Dorothee. Und wir haben einfach über meinen Text auch nochmal drüber geguckt und meine Rechtschreibung verbessert. Oh, so dass es dann auch verständlich wurde. Und es war auch wirklich wunderbar, wie Gott die ganze Hausarbeit geführt hat und mir da auch durchgeholfen hat und mir so viel liebe Hilfe auch von anderen Menschen geschenkt hat. Und ich durfte mal wieder erleben, dass Gott mich versorgt und ich mir auch keine Sorgen machen brauche, weil er für mich sorgt. Und er ist auch stark in meiner Schwachheit, auch wenn ich so unorganisiert bin. Und die Hausarbeit konnte ich auch mit Hilfe von Benni dann noch pünktlich abgeben, sogar am 13.03. Und Danach habe ich auch dafür gebetet, dass ich wenigstens bestehen würde, weil es war dann doch eher so eine schnelle Sache. Und habe dann am Ende sogar eine 1,5 dafür bekommen, weil Gott mir geholfen hat. Und ich weiß, dass ich es aus eigener Kraft auch nicht geschafft hätte. Okay, das war's.
Hi, ich bin die Simone. Jetzt darf ich meine Geschichte mit Gott meine Geschichte mit Gott mit Ihnen teilen. Also ich komme eigentlich aus einem unchristlichen Elternhaus. Heißt, meine Mama ist in der DDR geboren und aufgewachsen und hatte dementsprechend halt keinen Bezug zur Kirche. Mein Vater ist im Westen aufgewachsen, war Mitglied der Kirche, ist auch konfirmiert, aber hat halt leider keine Beziehung zu Gott. Genau, deswegen hat Gott einfach bei uns zu Hause keine große Rolle gespielt, außer in schwäbischen Sprichwörtern wie Gott lass Hirnra oder kleinen Sünden bestraft der Gott gleich. Genau, aber trotzdem ist es bei uns im Ort ganz normal, dass man in die Jungschar geht oder bei kirchlichen Aktionen teilnimmt. Und so bin ich trotzdem irgendwie mit Jesus groß geworden. Und dann gab es einfach auch eine Zeit, wo ich dann gar nicht mehr in der Kirche war oder wo ich auch einfach nichts mehr mit Gott oder der Kirche zu tun hatte. Und das ist dann erst mit der Konfi-Zeit wieder gekommen, dass ich da wieder so langsam reingekommen bin. Und dann bin ich auch wieder in der Gemeinde in den Teenkreis gegangen und bin später auch in den Jugendkreis gekommen. Genau, und jetzt erzähle ich, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das ist so als Vorgeschichte. Also es hat hier in Eidlingen angefangen, auf dem PJT, also das Pfingstjugendtreffen, das hier jedes Jahr im Pfingsten ist. Da war ich mit einer Freundin und wir waren als Mitarbeiter dabei. Und es war eigentlich alles ganz normal wie immer. Es war eine schöne Zeit und ja, wir sind dann halt nach Hause gegangen und zu Hause habe ich echt gemerkt, es ist echt ein bisschen was anderes. Ich hatte mehr den Drang, in der Bibel zu lesen und wollte einfach ja, mehr über Jesus wissen und mehr über den richtigen christlichen Glauben. Und ja, es ist ja aber leider ganz oft so, dass es öfters mal so Hochs gibt nach solchen Freizeiten und so war es halt auch. Und dann ist es leider wieder ein bisschen abgeebbt, die Euphorie. Und dann kam zum Glück, circa einen Monat später, kam unsere Jugendkreisfreizeit in die Schweiz und das war sozusagen meine Rettung. Wir waren in Beatenberg in der Schweiz und auch das war einfach eine schöne Zeit, aber jetzt auch nicht so was Besonderes. So. Aber es war einfach, die Rückfahrt war, glaube ich, einfach der Knackpunkt. Wir sind mit meiner Jugendkreisleiterin zurückgefahren und wir haben uns so oft verfahren. Und wir hatten einfach unheimlich viel Zeit zu reden und ja, über Gott und die Welt zu sprechen sozusagen. Und ich glaube, also rückblickend kann ich, glaube ich, sagen, dass das einfach in dieser Zeit ist mir oder in diesen Stunden ist mir einfach bewusst geworden, das erste Mal, was es eigentlich wirklich heißt, Christ zu sein und was es wirklich heißt, ja, das Kreuz auf sich zu nehmen und dass es einfach auch eine ganz klare Entscheidung für ihn braucht, um mit ihm zu leben. Und ja, zu Hause war dann dieser Drang, glücklicherweise wieder da in der Bibel zu lesen und er ist auch nicht wieder abgeebbt, er ist da geblieben und in der Nacht von der Rückfahrt habe ich mich dann auch für Jesus entschieden, habe Jesus mein Leben gegeben und es war letztes Jahr am 12. Juni und ich habe dann 3 Tage später habe ich einen Bibelleseplan angefangen, so ein Jahr durch die Bibel, weil ich einfach so mal das Fundament brauchte. Und ich habe dann aber beim Lesen einfach gemerkt, dass ich noch ein bisschen mehr Input brauche, ein bisschen einfach Leute, die mir das nochmal alles besser erklären. Und deswegen bin ich dann hier in Eidlingen gelandet, was aber auch einfach eine ganz, ganz super gute Entscheidung war. Und genau in den ersten Tagen hier war der Dr. Haniel Strebel, ich weiß nicht, vielleicht kennt den ein oder andere ihn, der hat am ersten Abend sich vorgestellt und hatte sich da ein paar Fragen dazu aufgeschrieben und ja, eine von diesen Fragen war, welcher Gandalf hat dich zu Jesus geführt? Ich weiß nicht, ob jeder Gandalf kennt, also wer ihn nicht kennt, einfach durch Mensch ersetzen. Und ja, das ist einfach bei mir halt meine Jugendkreisleiterin und ich bin mega dankbar, dass ich sie haben darf und ja, dass Gott sie dafür gebraucht hat und dass sie mich auch einfach so wunderbar unterstützt in allem. Genau.
wir schon das Bild anmachen können. Und letzten Sonntag haben wir von einem besonderen Mittwoch gesprochen. Das ist ein Teil der Bibelkursgruppe nach Stuttgart gegangen und hat sich vor der Eberhardskirche auf die Treppe gestellt. Das sah dann etwa so aus wie das Bild, was gerade kommt. Und die Idee für diesen Einsatz, für diese besondere Aktion, kam von Herrn Hinzenstern. Kai Hinzenstern hatte diese Idee in einer besonderen Phase seines Lebens, hat sie mitgebracht und sie ist tatsächlich gelungen. Es war eine ganz besondere Zeit, in Stuttgart zu singen, mit Menschen zu reden. Ein paar Impressionen kriegen Sie gleich hier. Und Herr Hinzenstern wird dann nachher von seiner Geschichte mit Gott erzählen. Vielen Dank, Herr Hinzenstern.
Danke, dass ich hier Zeugnis abgeben darf. Ich bin überrascht. Nicht unbedingt gewohnt, vor so vielen Menschen zu reden, aber ich stehe hier nicht alleine und deswegen kriege ich das hin. Ich stehe noch gar nicht so lange im Glauben, habe mein Leben noch nicht so lange Jesus übergeben und deswegen möchte ich ganz kurz dazu ein paar Worte verlieren, wie denn das geschehen ist. Ich komme aus Gechingen, bin seit 28 Jahren mit meiner Frau Franziska verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und bin zum ersten Mal mit meiner Frau hier im Bibelkurs. Total beeindruckt von den Menschen, die wir hier kennenlernen durften, wie weit die schon im Glauben sind. Bei mir ist es jetzt seit Karfreitag dieses Jahr, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und das ist noch nicht so lange, da kann man noch sehr viele Dinge lernen. Und ich habe schon vieles gelernt hier. Zu meiner Geschichte, ich bin mit 5 Jahren haben sich meine Eltern getrennt und habe meinen Vater dann 45 Jahre lang nicht gesehen. Und bin sehr glücklich, heute sagen zu können, dass sich das geändert hat. Ich habe wieder Kontakt zu meinem Vater. Ich habe einen neuen Bruder und 2 neue Schwestern bekommen. Und mein Bruder ist heute auch hier mit seiner Familie und extra von der Alp runtergefahren, um dabei zu sein. Er ist auch hauptsächlich mitverantwortlich, dass viele Bausteine dazu beigetragen haben, dass ich heute sagen kann, ich habe einen sehr festen Glauben. Und warum das wichtig ist, komme ich auch gleich dazu. Seit ungefähr 5 Jahren gehe ich immer an Ostern auf eine Familienfreizeit vom CVJM Münzingen. Und auf dieser Familienfreizeit habe ich jedes Jahr einen Schritt im Glauben nach vorne machen dürfen. Bin aber nie so weit gekommen, dass ich sagen hätte können, ich bin jetzt ein wirklicher Christ geworden. Ich habe immer dort Menschen kennengelernt, die mir Vorbilder waren und wo ich gerne so weit gekommen wäre. Was mich immer abgehalten hat, war etwas, was ich mehrmals gehört habe, es gibt keine oder ein halber Christ ist nichts wert. Also man muss ganz glauben, sonst ist es nichts wert. Das hat mich immer davon abgehalten, zu sagen, ja, hier, Jesus, mein Leben. Weil ich Dinge mitgebracht habe, wo ich mir gedacht habe, diese Baustellen, die möchte ich vorher fertig machen. So kann ich nicht zu Jesus kommen. Und dieses Jahr auf der Osterfreizeit war es dann so, da war eine Referentin da und die durch die habe ich verstanden, es muss nicht so sein. Ich kann kommen, wie ich bin, mit allen Fehlern, die ich habe, mit allen Sünden, die ich immer noch begehe, und kann sagen, Jesus, hier bin ich, du kennst mich besser, wie ich mich selber kenne, und diese Dinge, die da noch nicht in Ordnung sind, hilf mir, mit dir zusammen schaffe ich es. Und so war dann der Karfreitag da, und am Karfreitag hat die Referentin dann uns alle aufstehen lassen und hat uns irgendwas erzählt gehabt, und dann hat sie gesagt, so, und sie lädt uns ein, jetzt einfach stehen zu bleiben. Der, wo jetzt Jesus sein Leben übergeben möchte, der soll doch bitte stehen bleiben. Und dann war es ganz einfach, sich nicht zu setzen. Und seitdem stehe ich im Glauben und bin aber dann heimgekommen und habe gesagt, okay, jetzt habe ich das Jesus gesagt, was ist denn jetzt anders? Was hat mich verändert, oder bin ich jetzt anders oder ist irgendwas anders? Wie stabil ist denn mein Glaube? Und diese Frage, die wurde mir dann mit etwas beantwortet, was ich jetzt nicht unbedingt so gebraucht hätte. Weil der Glaube dann doch jetzt auf die Probe gestellt wird. Vor 2 Monaten habe ich die Diagnose Hirntumor bekommen. Und wenn man jetzt auf diese Statistik schaut, wenn man die Klassifizierung des Tumors nimmt und dann schaut, was bedeutet das für einen, dann ist es nicht sehr positiv. Es könnte jetzt dazu führen, dass man sich Sorgen macht, dass man verzweifelt, dass man sich ja die Frage stellt, ja, warum denn ich? Ich weiß schon, dass es sowas gibt, aber warum denn gerade ich? Und da bin ich in der glücklichen Lage zu sagen, diese Frage stelle ich mir nicht. Ich habe in dem Moment, wo ich es erfahren habe, eine Kraft gespürt, die mich ruhig schlafen lässt nachts. Ich habe keine Sorgen, was da kommen mag. Ich weiß, dass irgendwas für mich vorbereitet ist in diesem Leben noch. Und ich kann das annehmen, egal was es bedeutet. Und ich empfinde das als sehr große Gnade, dass es so ist. Und das ist unverdient. Ich habe da nichts dazu getan. Ich habe keine Leistung gebracht. Der Glaube hilft mir über alles, was in diese Richtung geht, hinweg. Und ich habe keine Gewissheit, dass ich gesund werde. Aber es reicht mir das Vertrauen in das, was da kommt, dass das für mich bestimmt ist und dass jemand weiß, warum das kommt. Und deswegen möchte ich es auch gerne aushalten. Und wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten 5 Jahre, die mich zum Glauben gebracht haben, die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt stehen soll wohl, sonst könnte ich das nicht so ertragen, dann hat da jemand vor Jahren schon einen Plan gehabt, den habe ich nicht verstanden. So verstehe ich jetzt auch nicht, was die nächsten Jahre bringt, was da kommen mag. Aber ich bin überzeugt, es gibt jemanden, der weiß es, und dem vertraue ich. Danke.
Wir sind sehr froh und dankbar, Sie unter uns zu haben, zusammen mit Ihrer Frau Franziska. Vielen Dank für dieses Teilhaben lassen. Ein Vorteil vom Babykurs ist, dass man auch füreinander betet und neue Freunde findet, auch neue Gebetspartner. Das wird auch in der neuen Woche wieder stattfinden. Der Chor grüßt uns zum Ende der Bibelstunde noch einmal, und wir laden Sie herzlich ein. Die neue Bibelkurswoche beginnt morgen Vormittag mit einer bibelkundlichen Übersicht über das Johannesevangelium mit Schwester Gabriele Goseberg, Montag und Dienstag. Dann folgt an den Vormittagen die Offenbarung mit Dr. Hartmut Schmid. Und die Nachmittage gehören dem Epheserbrief, da sind wir froh. Jeden Nachmittag, außer Mittwoch, ist ein stiller Nachmittag, 16 Uhr. Studium des Epheserbriefs, Kapitel 4 bis 6. Und an den Abenden die Fortsetzung, verstehst du, was du liest? Hebräisch-griechische Hintergründe der Bibel. Das ist Montagabend 19:30 Uhr und Mittwochabend 19:30 Uhr. Und wir laden Sie auch gleich ein zur nächsten Bibelstunde mit Schwester Gerlinde Völl. Und auch wieder, wer gerne mit Kindern mithört, die noch zu klein sind, vielleicht für hier im Mutterhaus oben, neben dem Speisesaal, ist ein Raum mit Übertragung zum Hören und Sehen und Spielen mit Kindern. Jetzt das Chorlied.
Ich lade uns ein, wenn es möglich ist, dass wir aufstehen und uns den Segen Gottes uns stellen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, Gott befohlen, behütete neue Woche und bis zum Wiedersehen.